Ich möchte einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 15, die Verse 25 bis 32. Das ist ein Teil des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Lukas Kapitel 15, die Verse 25 bis 32. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, »So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten.« »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden.« Ich verdanke einiges an Inspiration, an Gedanken für diese Predigt dem Pastor Krzysztof Zaremba aus Warschau, dessen Predigt im Magazin des polnischen FEG-Bundes erschien. Sicher haben Sie schon einmal eine Predigt über den verlorenen Sohn gehört, also den ersten Bruder, wie er zum Vater geht, sein Erbe haben will vor der Zeit, nicht warten will, bis der Vater gestorben ist und dann das Erbe durchbringt auf verschiedene Art und Weise. Und dann schließlich bei einem Schweinehirten landet und erkennt, er sollte doch besser zurück zum Vater gehen. Und dann auch zurückfindet und sich bekennt zu dem, was er getan hat, wieder angenommen wird, eingesetzt wird als Sohn. Und jetzt sein Bruder. Diesen zweiten Teil der Geschichte möchten wir heute betrachten. Die Geschichte vom verlorenen Sohn zusammen mit der vom Bruder des verlorenen Sohnes bildet den dritten Teil einer Serie. Der erste Teil handelt vom verlorenen Schaf, der zweite Teil vom verlorenen Groschen und der dritte eben vom verlorenen Sohn und seinem Bruder. Und wir sehen im Zusammenhang dann, denn diese drei Gleichnisse werden den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, da sehen wir, dass der Bruder des verlorenen Sohnes mit den Pharisäern verglichen wird. Nun, und wir sind doch keine Pharisäer, oder? Denn wir sind ja die, die mit Jesus leben und ihm nachfolgen. Und die Pharisäer haben das ja nicht getan. Was könnte uns also diese Geschichte schon sagen? Nun, wir wollen trotzdem aufpassen, auch wenn wir keine Pharisäer sind, ob wir uns vielleicht darin entdecken. Denn was charakterisiert den Bruder des verlorenen Sohnes? Auf den ersten Blick sehen wir einen Menschen, der hart auf dem Feld arbeitet, der schon lange bei dem Vater lebt, der mit ihm unter einem Dach wohnt, der ihm immer gehorsam war. Das sind alles sehr positive Eigenschaften. Wir haben es hier mit einem guten, tadellosen, gottesfürchtigen, fleißigen, gläubigen Menschen zu tun. So scheint es zu sein. Nur, wir wissen ja, wie das so aussieht. Menschen können gewöhnlich nicht erkennen, was sich im Herzen eines anderen verbirgt. Oft ist ein Mensch selbst sich nicht einmal bewusst, was sich in seinem Herzen alles verbirgt. Aber es kommt ans Licht. Gott handelt ja mit uns und er bewirkt, dass Dinge ans Licht kommen. Der Bruder des verlorenen Sohnes hat Gelegenheit, einen großen Segen Gottes zu erleben, der in der Familie geschieht. Nur das Problem ist, der Segen wird nicht ihm zuteil, sondern eben seinem Bruder. Und der hat das doch ganz gewiss nicht verdient. Und darin liegt sein Problem. Übrigens, das ist ein sehr guter Test für den Zustand unseres Herzens und unserer Beziehung zu Gott. Unsere Reaktion auf den Segen Gottes, der anderen zuteil wird, die diesen Segen unserer Meinung nach nicht verdient haben. Wie reagieren wir darauf? Und jetzt wird deutlich in dieser kurzen Szene, unter der harten Arbeit, unter dem täglichen Gehorsam gegenüber dem Vater, unter dem gemeinsamen Wohnen unter einem Dach, da verbirgt sich im Herzen dieses Menschen eine Zeitbombe oder eine Tretmine, die bei gewisser Berührung, bei Erschütterung explodieren kann. Und als das Herz des Bruders an einer empfindlichen Stelle getroffen wird, da explodiert die Bombe. Kennen wir das? Harte Arbeit ist ja wichtig. Wir lesen im Neuen Testament, der Apostel Paulus schreibt an die Thessalonicher in seinem zweiten Brief, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Arbeit ist richtig und wichtig. Harte Arbeit ist wichtig. Gehorsam ist wichtig. Wir lesen im Alten Testament, wie der Prophet Samuel dem König Saul sagen musste, Gehorsam ist besser als Opfer, als Gott Opfer bringen. Gott will Gehorsam, eine wichtige Sache. Gemeinsam leben mit dem Vater unter einem Dach, das ist eine wunderbare Sache. Hier bin ich zu Hause. Hier ist auch mein Erbe. Ich arbeite auf meinem eigenen Besitz. Aber dies alles verliert an Bedeutung, wenn mein Herz nicht geheilt ist, wenn sich dort Tretminen und Zeitbomben verstecken, die nie entschärft worden sind, die nie entfernt worden sind. Unser Herz muss bei Gott zur Ruhe kommen, muss seine Zufriedenheit, seinen Frieden in Gott finden. Nur dann leben wir wirklich von der Quelle, die Gott selber ist. Und Gott möchte, dass unser Herz immer mehr seinem Herzen ähnlich wird. Also lass ihn die Tretminen entdecken. Lass ihn ran an das Verborgene in deinem Herzen, auch an die Stellen, wo du weißt, hier wird es mir wehtun. Übergib ihm das und lass ihn dir seinen Frieden schenken. Er kann auch solche Bomben, solche Zeitbomben entschärfen und entfernen. Was sagt der Bruder des verlorenen Sohnes, der selbst ja auch als verlorener Sohn bezeichnet werden kann? Was sagt er zu seinem Vater? Er sagt zuerst mal, was du machst, ist nicht fair. Er fängt an, sich auf ungesunde Weise mit anderen zu vergleichen. Und so sagt er, ich arbeite für dich, Vater. Ich bin dir gehorsam. Schon lange bin ich, so könnte man das jetzt übertragen, ich bin ja schon lange in der Gemeinde dabei und setz mich ein. Ich diene dir schon lange und ich habe noch nie ein Ziegenböckchen bekommen. Und der hier, mein Bruder, der kriegt sofort das gemästete Kalb, was ja eigentlich vorbereitet wurde und gemästet wurde für eine ganz besondere Gelegenheit. Und das bekommt er jetzt einfach so, wo der einfach nur nach Hause kommt. Das ist nicht fair. Das ist eine Frage für uns. Folgen wir Gott nach? Warum? Folgen wir Gott nach aus Dankbarkeit? Für das, was er schon für uns getan hat? Genügt uns das, dass Christus für uns sein Leben gegeben hat, investiert hat, sodass wir gerettet sind, dass wir eine ewige Hoffnung haben, dass wir mit ihm leben dürfen, dass wir dadurch Sinn haben in unserem Leben, ein Ziel in unserem Leben? Oder schuldet uns Gott etwas? dafür, dass wir ihm dienen. Manchmal denken wir vielleicht, es wäre gut, dieses Opfer Jesu Christi zu haben und auch noch ein Ziegenböckchen. Aber wenn wir so denken, dann fürchte ich, dass wir die Gnade nicht letztlich verstanden haben, dann sind wir überzeugt, dass wir für unseren Dienst zumindest noch ein Ziegenböckchen haben sollten, dass Gott uns doch irgendwann dafür belohnen sollte, dass wir ihm nachfolgen und ihm dienen. Es kommt sehr darauf an, aus welcher Motivation heraus wir mit Gott leben. Es kommt sehr darauf an, was unsere letzten Motive sind, warum wir uns in der Gemeinde einsetzen. Wir haben mal eine junge polnische Frau kennengelernt. Sie lebte einige Wochen bei uns und sie galt in ihrer Gemeinde als ein Vorbild, als ein Beispiel für eine junge Christin. Sie setzte sich dort ein in der Jugendarbeit, als Pianistin, und die Leute dachten, ja, die dient wirklich mit ihrem Leben Gott und das ist ein Beispiel. Und dann kam die große Überraschung, als die junge Frau eines Tages sagte, ich werde jetzt nicht mehr Christ sein. Das Christsein funktioniert nicht. Nun, wie gesagt, sie hat einige Wochen bei uns gelebt und durch Gespräche und verschiedene Erlebnisse kamen wir zu bestimmten Schlussfolgerungen. Und es sah für uns so aus, dass sie tief in ihrem Herzen eben diese Einstellung hatte. Wenn ich Gott hingebungsvoll diene, dann sammle ich Punkte bei ihm. Und irgendwann muss er mich dann dafür auch belohnen. Genauso wie man ja auch vielleicht an einer Tankstelle fürs Tanken Punkte sammelt und irgendwann gibt es dann dafür eine Belohnung. Das kennen wir ja. Und so funktioniert das doch auch bei Gott. Wenn ich dann genug Punkte habe, dann wird er auch meine Wünsche und Vorstellungen erfüllen. Und in ihrem Fall sah das eben so aus. Sie wünschte sich einen Lebenspartner. Und als sie dann 30 Jahre alt geworden war und dieser Partner nicht aufgetaucht war, dann kam sie zu der Schlussfolgerung, das Christentum funktioniert eigentlich nicht. Wir sehen hier, wie die falschen Motive am Schluss doch sehr vieles kaputt machen können. Und wir müssen uns der Wahrheit stellen, dass Gott uns seine Gnade erwiesen hat und dass er uns nichts schuldet. Dass wir ihm nachfolgen aus Dankbarkeit. Der ältere Bruder sagt hier, schau mal, so viele Jahre diene ich dir schon und nie habe ich dein Gebot übertreten, aber mir hast du nie mal ein Ziegenböckchen gegeben, damit ich mit meinen Freunden mal feiern kann. Mit anderen Worten, Vater, ich bin von dir wirklich enttäuscht. Du bist ungerecht. Mir hast du nie ein Ziegenböckchen gegeben und dieser junge Kerl, der verdient eine solche Gnade nun wirklich nicht. Und was denken Sie, hat der junge Kerl, der jüngere Bruder, die Gnade verdient, dass er jetzt wieder angenommen wird, dass für ihn ein Mastkalb geschlachtet wird? Genau. Sonst wäre es ja nicht mehr Gnade. Gnade kann man nicht verdienen. Und aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, ist Gnade auch nicht gerecht. Das ist nicht gerecht. Wenn wir Gerechtigkeit bekommen würden, dann sähe es nicht gut für uns aus. Aber wir bekommen Gnade. Und dann wollen wir die Gnade doch auch anderen zugestehen. Und manchmal könnte man meinen, gerade in so einer Situation hier, dass es den Menschen viel eher um Recht und Gerechtigkeit geht, und Gott geht es viel eher um Gnade und Barmherzigkeit. Der nächste Aspekt von der Rede des zweiten Bruders, er deckt das auf, was der Vater schon zugedeckt hat aus der Vergangenheit. Ein ziemlich harter Satz. Jetzt kommt dieser, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und da befiehlst du, dass man für ihn das gemästete Kalb schlachtet. Der Vater hatte nichts dergleichen gesagt. Der Vater hatte in seiner Barmherzigkeit schon die ganze durchaus schmutzige Vergangenheit des jüngeren Sohnes zugedeckt, beseitigt, vergeben. Uns gegenüber hat Gott das nicht so leichtfertig getan, sondern das war eine sehr kostbare Angelegenheit, eine sehr teure Angelegenheit. Er hat es mit dem Opfer seines Sohnes getan. Christus und sein Opfer stehen immer irgendwo im Hintergrund dieser Geschichte, auch wenn der Text dies nicht ausdrücklich sagt. Aber der ältere Bruder kommt und zieht die Vergangenheit des Jüngeren ans Licht und das auf brutale Weise. Der da hat dein Vermögen mit Huren durchgebracht. Machen wir das auch manchmal so? Vergangenheit, die Gott schon zugedeckt, beseitigt, vergeben hat, wieder auf brutale Weise ans Licht ziehen. Es ist ein Ausdruck davon, dass ich selber Mühe habe mit der Gnade, die anderen zuteil wird. Und in gewissem Sinn verabschiedet sich der ältere Bruder auch davon, dass er selber ein Sohn des Vaters ist. Denn er nennt seinen Bruder ja nicht Bruder, sondern er sagt, dieser dein Sohn, dieser da, der kommt jetzt zurück. Er sagt nicht, mein Bruder ist zurückgekommen, sondern er sagt, dieser dein Sohn. Dafür bist du ja verantwortlich. Es geht mich ja alles gar nichts an. Aber was ist mit seiner eigenen Sohnschaft? Wenn der andere zwar Sohn des Vaters ist, aber nicht sein Bruder. Sein Herz ist weit vom Vater weg. Das sieht man auch daran, als er von Weitem das Fest sieht. Da fragt er nicht den Vater, was los ist, sondern einen Knecht. Er traut dem Vater nicht. Vielleicht hat er den Eindruck, der will mir sowieso nichts Gutes. Und so sehen wir, dass wir eigentlich hier zwei verlorene Söhne haben. Der jüngere Sohn sündigte so, dass es für alle sichtbar war. Außerhalb des väterlichen Hauses. Der ältere, so dass von außen das niemand so schnell gemerkt hat. Im Haus des Vaters. Aber keiner von beiden hatte eine enge Beziehung mit dem Vater. Und gerade der ältere hat die Mentalität und die Denkweise eines Sklaven, nicht eines Sohnes. Er vertraut dem Vater nicht. Es ist die Frage, wie gut kennt er den Vater überhaupt? Was kann hier geschehen in einer solchen Situation? Wie gut kenne ich den Vater wirklich? Oder wie gut meine ich ihn zu kennen? Sehe ich seine Gnade, seine Barmherzigkeit, sehe ich das, dass er mir gut will? Oder ist mir dieser Blick verstellt? Gäbe es eine Möglichkeit für den älteren Sohn, auch etwas von dem gemästeten Kalb zu bekommen? Ich denke schon, und das wäre eigentlich nicht mal so schwer. Es würde ausreichen, sein Misstrauen und seine Verbitterung fahren zu lassen und hineingehen zur Festgesellschaft. Und ganz bestimmt würde er auch ein großes Stück vom gemästeten Kalb bekommen. Freu dich über den Segen, den andere empfangen, und du wirst selbst gesegnet. Aber neide den Segen, den andere empfangen, und du schneidest dich selbst vom Segen ab. Man weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist. Es ist ja auch ein Gleichnis. Vielleicht ist er dann nach den Worten des Vaters ja doch hineingegangen zum Festessen. Aber was tut der Vater in dieser Geschichte? Er tut gegenüber dem älteren Sohn das Gleiche, was er schon gegenüber dem Jüngeren getan hat. Wenn wir uns an den jüngeren Sohn erinnern, dann haben wir dort diesen Moment, wo der Vater aus dem Haus heraus dem entgegenläuft und sogar rennt. Was damals für alte Leute ja unwürdig war, man als ältere, würdevolle Person ist man nicht gerannt. Aber das vergisst der Vater in diesem Moment und rennt dem jüngeren Sohn entgegen. Und genauso auch hier, er kommt heraus aus dem Haus, er geht ihm entgegen bis an den Ort, an dem der ältere Sohn stehen geblieben ist und nicht weitergehen wollte. Er sagt nicht, jetzt komm mal her, ich muss mal ein Wörtchen mit dir reden. Nein, er geht ihm entgegen bis dorthin. Und dann erteilt er keinen Befehl. Er sagt nicht, jetzt reiß dich zusammen und geh rein zur Festgesellschaft. Er sagt, bitte geh doch ins Haus herein, du bist doch immer bei mir. Du hast Zugang zu allem. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Da hättest du ja auch mal ein Ziegenböckchen nehmen können. So ist Gott zu uns. Er geht uns entgegen dahin, wo wir stehen geblieben sind und nicht weitergehen wollen. Er hätte gern, dass wir den Widerstand, den wir manchmal in unseren Herzen haben, ihm gegenüber, dass wir den aufgeben. Wenn Gott jemandem etwas gibt, bedeutet das ja nicht, dass er dies auf meine Kosten tut. Denn er ist ja so reich und so großzügig und so barmherzig. Und Gott möchte, dass dein Herz wie seines ist. So großzügig, so fröhlich im Segnen, großzügig im Vergeben. Und wie antwortest du auf die Bitte des Vaters? Gehst du ins Haus hinein? Was wählst du? Die Bitterkeit außerhalb des Hauses oder die Freude beim gemeinsamen Festmahl? Gott lädt uns dazu ein. Und ich wünsche es für mich selber und für jeden Anwesenden hier, dass wir die rechte Antwort geben, wenn er uns so entgegenkommt. Und dass wir den Schritt wagen, aus unserem Misstrauen, aus unserer Verbitterung vielleicht hinaus und reingehen zur Festgesellschaft, wo es dann für jeden ein Stück vom gemästeten Kalb gibt. Amen.